Es kommt nicht alle Tage vor, dass der Papst an die deutschen Bischöfe einen Brief schreibt. Doch jetzt hat sich Benedikt XVI. Genötigt gesehen, in seine alte Heimat einmal wieder Post zu senden. Der Grund? Seit vielen Jahren wehren sich einige Bischöfe, die Einsetzungsworte, die in der Eucharistiefeier über die Gaben von Brot und Wein gesprochen werden, nach römischem Wunsch zu verändern. Im deutschsprachigen Raum wird seit vielen Jahrzehnten über den Kelch gesprochen: Nehmet und trinket alle daraus. Dies ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Im römischen Messbuch heißt es dagegen schon immer »für viele vergossen«, lateinisch »pro multis«. Das mag ein kleiner Unterschied sein, doch er hat es in sich. In seinem Schreiben fordert der Papst die Bischöfe nun auf, diese, Zitat, »Spaltung im innersten Raum unseres Betens« zu beenden. Am Telefon begrüße ich nun den Bochumer Neutestamentler Thomas Söding. Guten Morgen, Herr Professor Söding.
Ja, guten Morgen.
Herr Professor Söding, ist Jesus nun für viele oder ist er für alle gestorben?
Ja, das ist eine falsche Alternative. Es gibt im Neuen Testament beide Ausdrucksweisen. Beide Ausdrucksweisen sind sehr prominent. Jesus ist natürlich für alle gestorben. Es gibt nur einen Gott für alle Menschen. Es gibt nur einen Heiland für alle Menschen. Aber das kann man unterschiedlich ausdrücken. Und in der Abendmahlstradition steht im Neuen Testament auch tatsächlich, dass Jesus Christus für viele gestorben ist. Gemeint ist für alle.
Nun hält Papst Benedikt ja die seit 1970 im deutschen Sprachraum eingeführte Übersetzung des Kelchworts für alle für eine grundsätzlich ungeeignete Vermischung von Übersetzung und Interpretation. Sind also die deutschsprachigen Katholiken mehr als 40 Jahre im Irrtum aufgesessen?
Ja, das sagt der Papst nicht, sondern der Papst sagt in der Tat, man soll zwischen dem Zitat und der Auslegung unterscheiden. Und die Auslegung, wie er sagt, für alle, das ist schon eine richtige Auslegung. Die wird von ihm auch gar nicht in Frage gestellt, nicht? Aber sein eigentliches Argument ist eigentlich ein zweifaches. Zum einen sagt er, die katholische Kirche muss auf der ganzen Welt mit einer Zunge sprechen. In vielen Sprachen, aber mit einer Zunge. Und es war einfach so, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese Übersetzung in verschiedenen Volkssprachen sozusagen einen Teil der Sprachen, keineswegs nur das Deutsche, hatte, die in diese Richtung für alle gegangen sind, während die anderen in die Richtung gegangen sind, sozusagen biblizistisch zu formulieren, für viele. Und da muss man eben halt dazu sagen, das bedeutet für alle. Und das möchte der Papst vereinheitlichen. Und das Zweite ist, dass er die Einsetzungsworte näher an die Überlieferung des Neuen Testaments selbst heranführen will. Und nach der Abendmahlstradition bei Markus und bei Matthäus hat Jesus gesagt, für viele.
Aber inwieweit kann man denn wirklich davon sprechen, dass eine Rückkehr zur Übersetzung für viele texttreu ist? Denn haben nicht möglicherweise auch die Evangelisten selbst schon eine Interpretation des Kelchwortes Jesu vorgenommen, der selbst ja aramäisch gesprochen hat?
Ja, das ist natürlich richtig so, nicht? Also Jesus hat aramäisch gesprochen, wird sicherlich auch mit seinen Jüngern aramäisch gesprochen haben, aber das Neue Testament übersetzt, ist übersetzt ins Griechische, in die damalige Weltsprache, und jede Übersetzung ist eine starke Interpretation. Allerdings kann man dort, wo das Neue Testament von für viele und für alle spricht, das ist keineswegs nur in der Abendmahlstradition, sehr häufig erkennen, dass sozusagen der hebräische, der aramäische Sound da eine Rolle spielt. Und im aramäischen und hebräischen ist es so, dass die Wörter für viele und alle ein bisschen näher beieinander sind als in anderen Sprachen. Und deswegen gibt es etwa beim Apostel Paulus in anderen Briefen gibt es Abwechslungen. Mal heißt es für viele, mal heißt es für alle, und wenigstens bedeutet das, dass die Bedeutung dieser Begriffe sehr nah beieinander sind.
Nun gibt es ja Stimmen, die die Änderung der Wandlungsworte als ein weiteres kirchenpolitisches Zugeständnis an konservative Kirchenkreise einstufen, die, wie die Pius-Brüder, etwa die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils komplett ablehnen. Ist das völlig an den Haaren herbeigezogen?
Ja, das halte ich für verfehlt. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen ist es so, die Pius-Brüder wollen doch angeblich gar kein Deutsch sprechen in der Liturgie, sondern nur Lateinisch. Also die sollen mal lieber den Mund halten und diejenigen diskutieren lassen, die tatsächlich sich auch für die Liturgie in der Volkssprache entschieden haben. Zum anderen ist es aber doch so, dass die Begründung, die der Papst in seinem Brief vorstellt, glasklar diesen, jetzt im Fachjargon gesagt, Heilsuniversalismus betonen. Also es kann gar keine Frage sein, dass Jesus für alle gestorben ist, dass es keinen Heilsautomatismus gibt, dass es keine Zwangsbeglückung gibt, das ist jetzt auf der anderen Seite auch selbstverständlich.
Sie sprechen den Stil dieses Briefes an. Auffällig ist ja der konziliante Ton, in dem Benedikt diesmal schreibt. Im Jahr 2006 hat er ein Schreiben der Vatikanischen Gottesdienstkongregation nicht zu einem Umdenken der deutschsprachigen Bischöfe in dieser Frage geführt. Gehen Sie jetzt von raschen Veränderungen aus?
Na, also es muss ja jetzt irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden, wie das neue Gesangbuch der katholischen Kirche aussieht, wie das neue Messbuch ins Deutsche übersetzt werden soll. Da stehen wir Deutschen auch nicht alleine. Ne? Das ist eine weltweite sozusagen Bewegung. Ehrlich gesagt, überall gibt es Ärger. Und meine Erwartung ist, dass es auch an diesem Punkt Ärger gibt. Das ist ja sozusagen die Spitze des Eisberges. Und dann ist schon wichtig, ob man jetzt sozusagen auch weiter auf die Pauke hauen will oder ob man jetzt auch mal versuchen möchte, da ein paar moderate Töne zum Klingen zu bringen. Eigentlich ist es eine Veränderung im Ausdruck. Viele werden denken, dass es eine Veränderung in der Sache ist. Aber für allzu große Aufgeregtheiten, hier kommt jetzt sozusagen der benediktinische Revanchismus, da ist meines Erachtens doch kein Anlass.
Das heißt, die deutschsprachigen Diözesen sollten über ihren Schatten springen und die Umstellung des Kelchwortes durchführen?
Na, ich meine, es wird der Deutschen Bischofskonferenz, sagen wir doch mal realistisch, es wird ja gar nichts anderes übrig bleiben. Es wird kein anderer Messtext in Rom akzeptiert werden als derjenige, der jetzt diese Veränderung vornimmt. Da wird einem wieder mal deutlich, wir sind eben in einer römisch-katholischen Kirche. Da wird am Ende auch klar sozusagen, wer die Entscheidung zu fällen hat. Aber das ist vielleicht gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ob in den Gemeinden, bei denen die hellhörig sind und nicht einfach sozusagen über diese Veränderung hinweggehen, ob da jetzt wirklich mal ein Prozess des Nachdenkens deutlich werden kann, in dem diese Motive dann auch klar werden und in der dann auch eine Diskussion geführt wird, in der deutlich wird, nee, jetzt haben also nicht die Ewiggestrigen irgendwie in der katholischen Kirche gesiegt, sondern wir versuchen eben halt jetzt was zu machen, was weltweit etwas stärker koordiniert ist und was einfach die Sprache der Bibel deutlich macht.
Der Streit um die Übersetzung des Kelchwortes und der Brief Benedikts des 16. an die deutschen Bischöfe, das war ein Gespräch mit dem Bochumer Neutestamentler Thomas Söding. Herr Söding, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Thank you.